Lasst uns noch einmal beten, bevor wir uns dem Wort Gottes zuwenden. Öffne unsere Augen, dass wir die Wunder in deinem Gesetz sehen. Öffne unsere Ohren, dass wir heute die Stimme unseres guten Hirten hören. Und öffne unsere Herzen, dass wir verändert werden in der Kraft des Evangeliums durch deinen Geist, Vater. Amen. Ich freue mich, nach langer Zeit doch mal wieder bei euch zu Besuch sein zu dürfen und richte natürlich auch ganz herzliche Grüße aus der Gemeinde in Wetzlar aus. Und Gottes Wort für die heutige Predigt findet ihr im dritten Buch Mose, Kapitel 11. Dritter Mose, Kapitel 11. Es ist auch tatsächlich das dritte Buch in der Bibel, also etwas weiter vorne. Dritter Mose, Kapitel 11. Ich lese den Abschnitt zu Beginn einmal ganz vor. 3. Mose 11. Und der Herr redete zu Mose und zu Aaron und sprach zu ihnen: Redet zu den Söhnen Israel. Dies sind die Tiere, die ihr von allen Tieren, die auf der Erde sind, essen dürft. Alles, was gespaltene Hufe hat, und zwar wirklich aufgespaltene Hufe, und was wiederkäut unter den Tieren, das dürft ihr essen. Nur diese von den Wiederkäuenden und von denen, die gespaltene Hufe haben, dürft ihr nicht essen. Das Kamel, denn es käut wieder, aber gespaltene Hufe hat es nicht. Unrein soll es euch sein. Den Klippdachs, denn er käut wieder, aber er hat keine gespaltenen Hufe. Unrein soll er euch sein. Den Hasen, denn er käut wieder, aber er hat keine gespaltenen Hufe. Unrein soll er euch sein. Das Schwein, denn es hat gespaltene Hufe, und zwar wirklich aufgespaltene Hufe, aber es käut nicht wieder. Unrein soll es euch sein. Von ihrem Fleisch dürft ihr nicht essen, ihr Aas nicht berühren. Unrein sollen sie euch sein. Dieses dürft ihr essen von allem, was im Wasser ist. Alles, was Flossen und Schuppen hat im Wasser, in den Meeren und in den Flüssen, das dürft ihr essen. Aber alles, was keine Flossen und Schuppen hat in den Meeren und in den Flüssen, von allem Gewimmel des Wassers und von jedem Lebewesen, das im Wasser ist, sie sollen euch etwas Abscheuliches sein. Ja, etwas Abscheuliches sollen sie euch sein. Von ihrem Fleisch sollt ihr nicht essen und ihr Aas sollt ihr verabscheuen. Alles im Wasser, was nicht Flossen und Schuppen hat, soll euch etwas Abscheuliches sein. Und diese von den Vögeln sollt ihr verabscheuen. Sie sollen nicht gegessen werden. Etwas Abscheuliches sind sie. Den Adler, den Lämmergeier, den Mönchsgeier und die Gabelweihe und die Königsweihe nach ihrer Art. Alle Raben nach ihrer Art, die Straußenhenne und den Falken und die Seemöwe und den Habicht nach seiner Art. Den Steinkauz und die Fischeule und den Ibis und die Schleiereule und den Wüstenkauz und den Aasgeier und den Storch und den Fischreiher nach seiner Art. Und den Wiedehopf und die Fledermaus. Alles geflügelte Kleingetier, das auf Vieren geht, soll euch etwas Abscheuliches sein. Nur dieses dürft ihr essen von allem geflügelten Kleingetier, das auf Vieren geht, was Unterschenkel hat, oberhalb seiner Füße, um damit auf der Erde zu hüpfen. Diese dürft ihr von ihnen essen, den Arbe nach seiner Art, den Solam nach seiner Art und den Hagol nach seiner Art und den Haggab nach seiner Art. Aber alles geflügelte Kleingetier, das vier Füße hat, soll euch etwas Abscheuliches sein. Und durch diese werdet ihr euch unrein machen. Jeder, der ihr Aas berührt, wird unrein sein bis zum Abend. Und jeder, der von ihrem Aas etwas trägt, soll seine Kleider waschen und wird bis zum Abend unrein sein. Für jedes Tier, das gespaltene Hufe, aber nicht wirklich aufgespaltene Hufe hat und nicht wiederkäut, gilt für euch, unrein sollen sie euch sein. Jeder, der sie berührt, wird unrein sein. Und alles, was auf seinen Tatzen geht, unter allem Getier, das auf Vieren geht, sie sollen euch unrein sein. Jeder, der ihr Aas berührt, wird unrein sein bis zum Abend. Und wer ihr Aas trägt, soll seine Kleider waschen und wird bis zum Abend unrein sein. Unrein sollen sie euch sein. Und diese sollen euch unrein sein unter dem Gewimmel, das auf der Erde wimmelt. Der Maulwurf und die Springmaus und die Eidechse nach ihrer Art. Und die Anaka, der Koach und die Leta und der Komet und das Chamäleon. Diese sollen euch unrein sein unter allem Kleingetier. Jeder, der sie berührt, wenn sie tot sind, wird bis zum Abend unrein sein. Und alles, worauf eines von ihnen fällt, wenn sie tot sind, wird unrein sein. Jedes Holzgerät oder ein Kleid oder Fell oder Sack. Jedes Gerät, womit eine Arbeit verrichtet wird, es soll ins Wasser getan werden und wird bis zum Abend unrein sein. Dann wird es rein sein. Und jedes Tongefäß, in das eines von ihnen hineinfällt, alles, was darin ist, wird unrein sein. Und das Gefäß sollt ihr zerbrechen. Von aller Speise, die gegessen wird, auf die solches Wasser kommt, gilt, sie wird unrein sein. Und alles Getränk, das getrunken wird, wird unrein sein, in jedem solchen Gefäß. Und alles, worauf etwas von ihrem Aas fällt, wird unrein sein. Ofen und Herd sollen niedergerissen werden. Unrein sind sie, unrein sollen sie euch sein. Doch Quelle und Zisterne, Wasserbehälter, sie werden rein sein. Wer aber das Aas darin berührt, wird unrein sein. Und wenn von ihrem Aas etwas auf irgendwelche Saat fällt, die gesät wird, ist sie rein. Wenn aber Wasser auf den Samen getan wurde und es fällt von ihrem Aas etwas auf ihn, soll er euch unrein sein. Und wenn eins von dem Vieh stirbt, das euch zur Nahrung dient, wer sein Aas berührt, wird bis zum Abend unrein sein. Und wer von seinem Aas isst, soll seine Kleider waschen und wird bis zum Abend unrein sein. Und wer dessen Aas trägt, soll seine Kleider waschen und wird bis zum Abend unrein sein. Und alles Kleingetier, das auf der Erde wimmelt, ist etwas Abscheuliches. Es soll nicht gegessen werden. Alles, was auf dem Bauch kriecht und alles, was auf Vieren geht, bis zu allem Vierfüßigen von allem Kleingetier, das auf der Erde wimmelt, ihr sollt sie nicht essen, denn etwas Abscheuliches sind sie. Macht euch selbst nicht zu etwas Abscheulichem durch all das wimmelnde Kleingetier und macht euch nicht unrein durch sie, sodass ihr dadurch unrein werdet. Denn ich bin der Herr, euer Gott. So heiligt euch und seid heilig, denn ich bin heilig. Und ihr sollt euch selbst nicht unrein machen durch all das Kleingetier, das sich auf der Erde regt. Denn ich bin der Herr, der euch aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat, um euer Gott zu sein. So sollt ihr heilig sein, denn ich bin heilig. Das ist das Gesetz betreffs des Viehs, der Vögel und betreffs jedes Lebewesens, das sich im Wasser regt und von jedem Wesen, das auf der Erde wimmelt, um zu unterscheiden zwischen dem Unreinen und dem Reinen und zwischen dem Getier, das gegessen wird, und dem Getier, das nicht gegessen werden soll. Wir wollen heute uns diesem Abschnitt zuwenden, vielleicht auch ein bisschen unter dem Blick heiliger Alltag, wie geht das, als Frage. Und wir wollen uns unter drei Punkten anschauen. Der erste ist, du darfst dich über Gottes Anspruch freuen. Der zweite lautet, du musst die durchdringende Kraft der Sünde erkennen. Und der dritte, du brauchst täglich die Quelle der Reinheit. Du brauchst täglich die Quelle wahrer Reinheit. Und wir fragen uns vielleicht, wenn wir so einen Abschnitt lesen, ganz berechtigt, wenn wir dieses Buch vielleicht auch, meistens ja nur einmal im Jahr, wenn wir so einmal im Jahr durchkommen durch unsere Bibellese, fragen wir uns, was hat das mit mir zu tun? Was hat mir dieser Abschnitt eigentlich hier zu sagen? Irgendwie gehört das zu diesem Buch, von dem ich gelernt habe, das ist Gottes Wort, das ist das Buch, das ich gerne lese, das ist das Buch, von dem ich weiß, hier zeigt sich ein Gott, der liebenswürdig, verehrenswürdig ist, an den ich glauben möchte, der mein Leben verändert hat. Aber das gehört zu der Hälfte dieses Buches, mit der ich mich meistens etwas schwerer tue. Hier lese ich wenig von Jesus, der mich erlöst hat. Hier höre ich vielleicht manchmal, gerade auch wenn wir das dritte Buch Mose lesen, viel Gesetze, viel, was man tun soll, was man nicht tun soll. Und darum ist es wichtig, wenn wir uns diesem Buch hier zuwenden, vor allem diesem Abschnitt hier, der hat eine ganz besondere Stellung in diesem Buch, dass wir verstehen, dass Gott hier damals in das Leben seines Volkes, in den Alltag seines Volkes hineingesprochen hat. Nicht um etwas zu verbieten, nicht um etwas wegzunehmen, was schön, was erstrebenswert war, was wertvoll war für sie, sondern um sie zu etwas zu befreien, ihnen etwas zu geben, was noch viel kostbarer, viel schöner, viel wertvoller war. Und heutzutage tun wir uns ganz oft wirklich schwer damit, auch als Christen. Was hat mir dieser Abschnitt zu sagen? Und wir sind damit wahrscheinlich auch nicht die Einzigen. Die Kultur um uns herum, die Gesellschaft um uns herum, tut sich noch viel schwerer damit. Wir ringen vielleicht darum, was haben Gottes Gebote aus dem Alten Testament uns heute noch zu sagen? Die Menschen um uns herum, der Großteil der Gesellschaft um uns herum, lehnt Regeln, lehnt Vorschriften, lehnt irgendwelche Dinge, die uns einschränken in unserer Freiheit, meistens ja sowieso kategorisch ab. Und in gewisser Weise hilft es uns vielleicht, einen Blick auch hineinzuwerfen in das Leben von jemand, das ist Rosaria Butterfield. Sie gehörte auch zu den Menschen, die von sich sagen würden, die Bibel hat keinen Anspruch auf Autorität gegenüber meinem Leben. Gottes Wort, Gottes Gebote haben meinem Leben gegenüber keine Autorität. Rosaria Butterfield war Professorin für englische Sprache an einer Universität im Bundesstaat New York und hat über viele Jahre sich engagiert als Professorin, als Studenten betreut, Doktorarbeiten und in der LGBT-Bewegung. Für sie war es ganz entscheidend, dass das, was in diesem Buch hier offenbart wird, was auch zum Teil in diesem Abschnitt offenbart wird, dass es keinerlei Geltung hat für ihr Leben. Dass der Gott, der sich hier zeigt, der Gott, der hier in ihr Leben hineinsprechen wollte, der heute Morgen in unser Leben hineinspricht, dass dieser Gott keinen Anspruch hat, keinen Anspruch haben darf, das zu tun, dass er ihr etwas wegnehmen will, was schön war, was sie für erstrebenswert hielt. Und was ist passiert? Rosaria Butterfield hat Christen kennengelernt. Rosaria Butterfield hat Menschen kennengelernt, für die dieses Buch, für die dieser Abschnitt hier in ganz besonderer Weise bis heute Geltung hat. Die gesagt haben, das, was hier steht, ist wichtig für die Weise, wie wir leben wollen, als Gottes Volk, als Gottes Kinder in dieser Welt. Sie wollte eigentlich, vielleicht über Menschen wie dich und mich, einen Zeitungsartikel, eine Forschungsarbeit schreiben und hat dann in einem Zeitungsinterview gesagt, sie sucht eine Familie extremistischer Christen, die sie mal eine Weile besuchen und anschauen kann, über die sie ein bisschen was schreiben kann. Sie hat einige Briefe bekommen, die Fanpost waren, wo man gesagt hat, ja, das wird endlich mal Zeit, dass jemand über die auch was schreibt. Und sie hatten natürlich auch eine ganze Menge Hassbriefe bekommen von Menschen, die gesagt haben, jemand wie du hat mit uns nichts zu tun, mit jemandem wie dir wollen wir auch nichts zu tun haben. Und dazwischen lag dann irgendwann ein Brief, mit dem sie nichts anfangen konnte, den ihr ein Pastor mit seiner Frau zusammengeschrieben hat, der geschrieben hat, möchtest du mal bei uns zum Essen vorbeikommen? Wir würden dich gerne kennenlernen. Wir wollen verstehen, warum du denkst, wie du denkst. Und Rosaria Butterfield ist über mehrere Jahre bei dieser Familie zu Besuch gewesen. Sie war fast jeden Abend dort zum Essen oder mehrmals pro Woche, über 3 Jahre und ist verändert worden von der Kraft des Evangeliums in dieser Familie. Sie saß jeden Abend oder mehrmals pro Woche bei dieser Familie am Esstisch und irgendetwas hat sie über die Jahre verändert. Und mittlerweile ist das ein ganz großes Thema, was sie auch immer wieder hochhält. Christen essen anders. Christen leben anders im Alltag. Und das ist das, was uns vielleicht ein bisschen hilft, auch zu sehen, dieser Abschnitt hier ist relevant. Er hat heute Morgen für dich, für mich, für uns alle eine ganz konkrete Bedeutung. Und wir tun uns ja oft schwer mit Gottes Geboten, auch wenn wir das sehr hoch halten, wenn wir die Autorität der Bibel betonen. Fällt es uns vielleicht manchmal, wenn wir ehrlich sind, genauso schwer wie Menschen, die nicht an den Gott der Bibel glauben, zu sagen, das hier hat noch in irgendeiner Weise nicht nur bindende Kraft, sondern es hat eine verändernde, eine heilsame Kraft. Und wir wollen uns diesen Abschnitt heute unter diesen 3 Punkten anschauen und beginnen mit dem ersten Punkt, du darfst dich über Gottes Anspruch freuen. Das sehen wir in den Versen 1 bis 2 und vor allem 44 bis 47. In den Versen 1 bis 2 und 44 bis 47. Ich lese sie noch einmal kurz vor. Der Herr redet zu Mose und zu Aaron und sprach zu ihm, redet zu den Söhnen Israel. Dies sind die Tiere, die ihr von allen Tieren, die auf der Erde sind, essen dürft. Vers 44 bis 47. Denn ich bin der Herr, euer Gott. So heiligt euch und seid heilig, denn ich bin heilig. Und ihr sollt euch selbst nicht unrein machen durch all das Kleingetier, das sich auf der Erde regt. Denn ich bin der Herr, der euch aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat, um euer Gott zu sein. So sollt ihr heilig sein, denn ich bin heilig. Das ist das Gesetz betreffs des Viehs und der Vögel und betreffs jedes Lebewesens, das sich im Wasser regt, von jedem Wesen, das auf der Erde wimmelt, um zu unterscheiden zwischen dem Unreinen und dem Reinen und zwischen dem Getier, das gegessen wird, und dem Getier, das nicht gegessen werden soll. Wenn wir gerade in Vers 46 reinschauen, wenn ihr eure Bibeln offen habt, es lohnt sich noch einmal mit reinzuschauen oder die Bibel heute auch ein bisschen aufgeschlagen zu haben, bei so einem langen Abschnitt. Das Wort Gesetz fällt uns hier vielleicht als erstes auf. Und je nachdem, wie sehr du in einer Gemeinde aufgewachsen bist, wie lange du vielleicht schon Christ bist, ordnen wir das gleich in so eine Schublade ein und sagen uns, ja klar, das ist das Alte Testament, da ist das Gesetz drin, die Regeln, der Gott, der uns Vorschriften macht. Der Gott, der den Menschen damals viel verbieten musste. Aber wenn wir nochmal gleich zu am Beginn dann in den Abschnitt reinschauen, von Kapitel 11, sehen wir, das ganze Volk ist angesprochen. Das ist in diesem Buch etwas ganz Besonderes. Wir müssen das Buch hier in seinem Zusammenhang verstehen und sehen, was Gott hier macht, ist in gewisser Weise, dass sein ganzes Volk anspricht. seinem ganzen Volk seinen Willen kundtut, was es heißt, mit ihm und für ihn zu leben. Und wir müssen uns dann die Frage stellen, wer sind denn eigentlich die Leute, die er hier anspricht? In Vers 1 und 2, der Herr redete zu Mose, zu Aaron, die kennen wir ja so halbwegs. Da wissen wir, wer das ist, wir kennen ihre Geschichte. Mose, der aus dem Nil gezogen wurde, Aaron, der dann irgendwann Priester geworden ist. Und dann lesen wir noch die Söhne Israel oder einfach das Volk Israel, die Israeliten. Was wir hier niemals vergessen dürfen und was wir dann auch zusammen lesen müssen, ist, dass Gottes Anspruch, gerade auch hier in diesem Abschnitt, der hat eine ganz zentrale Stellung, Kapitel 11 bis 15, behandeln das Leben im Alltag mit Gott. Wir könnten gewissermaßen so ein bisschen sagen, das war das erste Buch über Jüngerschaft im Alltag, das Gott hat aufschreiben lassen. Und es ist wahrscheinlich auch das erste inspirierte Buch über Nachfolge im Alltag. Das erste Buch, bei dem als Autor vielleicht nicht irgendwer draufsteht, nicht mal Jochen Klautke oder sonst wer, sondern da steht tatsächlich der Gott Israels als Autor drauf. Diese Autorität hat dieses Buch. Und dann lesen wir, wenn ihr mit reinschaut, in Vers 45, ich bin der Herr, der euch aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat, um euer Gott zu sein. So sollt ihr heilig sein, denn ich bin heilig. Also es ist gewissermaßen so ein bisschen die Brille, die Gott uns mitgibt. Wenn wir dieses Kapitel lesen, wenn wir uns heute damit auseinandersetzen wollen, wenn wir uns überhaupt mit Gottes Geboten beschäftigen, das sind keine losgelösten Regeln. Ich weiß nicht, wer von euch oder ob jemand von euch Jurist ist. In Deutschland ist das ja so, es gibt das Strafgesetzbuch, es gibt Sozialgesetzbücher, es gibt alle möglichen Arten von Gesetzbüchern und bis ins Detail ist geklärt, in solchen Gesetzen in Deutschland, was es für Strafen gibt, was es für Ausnahmefälle gibt, was es für Regularien gibt, die sind eigentlich lückenlos und sind dazu da, um zu verhindern, dass Menschen Schreckliches tun, dass Menschen einander schaden. Aber hier lesen wir in Vers 45 und 46 von einem Gesetz, das anders ist. Wir lesen von einem Gesetz, das nicht damit beginnt, das ist das Gesetz, was ihr machen dürft, was ihr nicht machen dürft. Das ist der Grund dafür, weil ich euch einschränken muss. Sondern es ist das Gesetz, das beginnt mit der Grundlage in Vers 45. Ich bin der Herr, der euch aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat, um euer Gott zu sein. So sollt ihr heilig sein, denn ich bin heilig. Gottes Anspruch, auch hier, gerade hier, wurzelt immer in Gottes Zuspruch. Wir tun uns vielleicht manchmal oft schwer damit, Gottes Liebe im Alten Testament zu sehen. Das liegt nicht daran, dass die nicht da ist, sondern weil wir sie so leicht übersehen. Wenn du mit reinschaust, Vers 45, ich bin der Herr, der euch aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat. Gott erinnert sein Volk, ich habe für euch gehandelt. Ihr wart ein kleines, ihr wart ein unbedeutendes Sklavenvolk. Ihr wart Ausländer ohne Rechte, ihr wart Arbeitssklaven. Ihr hattet keine Perspektive. Wenn Israel damals Ägypten gehört hat, die haben nicht an Urlaub am Roten Meer gedacht. Für Israel war klar, Ägypten ist der Ort, wo wir fast gestorben wären, wo Vorfahren von uns über Generationen hinweg gelitten haben, wo meine Familie, wo ich selbst keine Perspektive hatte, wo Gott nicht König war, wo die Menschen das nicht glauben wollten, dass Gott König ist. Und aus diesem Land hat Gott sein Volk herausgeführt. Daran erinnert er sie immer wieder, sagt, das ist die Grundlage. Ich habe nicht zu 60% etwas gemacht und jetzt kommen 40% Gehorsam dazu. Jetzt müsst ihr schon beweisen, dass ich für euch sein darf. Gott erinnert sein Volk daran und sagt ihnen, ich habe euch aus Ägypten geführt, ich habe für euch gehandelt, ich habe euch befreit. Und jetzt befreie ich euch durch meine Gebote zu einem neuen, zu einem gelingenden, zu einem besseren Leben. Zu einem Leben in Freiheit. Also auch Israel lebt in gewisser Weise, auch wenn das Wort hier nicht steht, von Gottes Evangelium. Du darfst dich heute Morgen ganz besonders, du darfst dich aber auch generell über Gottes Anspruch freuen, Gottes Anspruch auf deinen Alltag, Gottes Anspruch auf dein Leben. Weil er beginnt mit Gottes Zuspruch. Gott ist für dich. Wenn Gott Gebote offenbart, wenn Gott seinen Willen offenbart, dann tut er das nicht, weil er Menschen etwas wegnehmen will, was wertvoll ist. Weil er Menschen einschränken will, weil er ihnen etwas verbieten will, was gut für sie ist, sondern weil er sie zum Guten befreien will. Gott offenbart seinen Willen, um dein Leben mit Jesus, deinen Alltag für Gott, der morgen ja schon wieder beginnt, gelingen zu lassen unter Gottes Herrschaft. Die Gebote in Israel, das sehen wir hier ganz deutlich. Das ist das, was wir heute wirklich erstmal zu Beginn mitnehmen müssen. Sie waren nie gedacht als Regeln, wie wir das vielleicht häufig aufstellen. Ich vermute, die meisten von euch oder viele von euch sind ja Eltern oder wissen zumindest, was kleine Kinder sind. Und wenn man kleinen Kindern, und wenn du selbst Kinder hast, wenn du vielleicht auch weißt, wie Kinder sind, wenn du das schon häufiger beobachtet hast, den wenigsten Kindern hilft es, ihnen zu sagen, das darfst du und das nicht. Das ist verboten und der Grund ist einfach nur, weil. Gott begründet seine Gebote anders. Wenn Gott seine Gebote offenbart, sind sie ein Ausdruck seiner Heiligkeit und Liebe. Es hilft hierfür, vielleicht einmal 5. Mose 14 mit aufzuschlagen. Dort wird dieser Abschnitt wiederholt. Und wir werden nicht nochmal 5. Mose 14 lesen, der ist auch ein bisschen kürzer, aber es ist sehr wertvoll, sehr gut, die Verse 1 und 2, wo Gott diesen Abschnitt wiederholen lässt durch Mose, noch einmal zu lesen. Ihr seid Kinder für den Herrn, euren Gott. Ihr seid Kinder für den Herrn, euren Gott. Ihr dürft euch nicht wegen eines toten Schnittwunden beibringen, euch nicht zwischen euren Augen kahl scheren. Denn ein heiliges Volk bist du dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr erwählt, dass du ihn zum Volk seines Eigentums wirst, aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Du sollst keinerlei Gräuel essen. Und dann wiederholt Gott diese Speisegebote. Ist dir das klar? Wenn du dich vielleicht manchmal schwer tust mit Gottes Geboten, nicht nur hier in 3. Mose, wenn du dich vielleicht auch manchmal schwer tust in deinem Kampf mit Sünde, wenn du dich vielleicht auch manchmal fragst, warum hat Gott eigentlich gesagt, das ist schlecht für uns, das sollen wir nicht tun, das ist gut, das ist Gottes Wille, danach will ich leben. Das hier ist die Grundlage. Von Anfang bis Ende zeigt Gott in der Bibel, sagt Gott dir heute Morgen durch Jesus, bist du mein Kind? Du sollst meinen Willen kennen. Du sollst wissen, was es heißt, für mich zu lieben. Ich nehme dir nichts weg, sondern ich gebe dir etwas, das weitaus wertvoller ist. Das ist unser, das ist das endgültig offenbarte Evangelium. Israel hat es, wir könnten vielleicht so ähnlich sagen, wie durch eine Milchglasscheibe gesehen. Die wussten, Gott ist für uns. Und er wird das in noch weitaus größerer Weise zeigen. Und wir schauen in gewisser Weise zurück und sehen, Gott war durch Jesus unglaublich für uns. Durch Jesus sagt Gott dir heute Morgen, du bist ein Kind für den Herrn, deinen Gott. Du sollst anders leben. Und wenn wir uns das hier anschauen, dann fragen wir uns vielleicht auch, warum muss Gott seinen Anspruch offenbaren? Warum muss Gott Gebote in diese Welt hineinsprechen. Und warum hat das hier in diesem Abschnitt, wir werden uns natürlich heute nicht alle Tiere anschauen, man kann die auch nicht alle ganz genau identifizieren, und das ist ja auch heute Morgen keine Biostunde, wir fragen uns dann vielleicht, warum sind diese Tiere verboten worden? Warum hat Gott sein Volk auf diese Tiere hingewiesen? Nun, wir müssen uns noch ein bisschen klarer machen, was Gott hier anspricht in seinem Volk. Gott weiß, dass dein Herz, dass mein Herz, dass das Herz der Israeliten damals, wenn Gott seinen Anspruch durch seine Gebote offenbart hat, dass unser Herz gewissermaßen wie ein Schwamm ist. Das ist weder schlecht noch gut. So funktioniert unser Herz. Aber unser Herz füllt sich mit Dingen. Unser Herz füllt sich Tag für Tag mit ganz verschiedenen Dingen. Unser Herz richtet sich aus auf Dinge. Und Gott spricht hier immer wieder, zum Beispiel in Versen 44 bis 47 davon, ihr sollt heilig sein, wie ich heilig bin. Und heilig zu sein bedeutete damals für Israel, auf bestimmte Dinge zu verzichten und bestimmte Dinge zu tun. Und wir haben das vorhin in der Lesung aus dem Petrusbrief gehört, aus dem ersten. Heutzutage sieht das vielleicht anders aus, aber die Richtung ist dieselbe geblieben. Ihr sollt euch ausrichten auf Gott. Ihr sollt gewissermaßen wie ein Schwamm sein, der sich aufsaugen möchte mit Gottes Heiligkeit. Und das ist so, im ersten Punkt, gewissermaßen die Brille, mit der wir diesen Abschnitt lesen wollen. Gottes Wort ist aktuell bis heute, dieser Abschnitt, dieses Kapitel hier, ist Gottes Zuspruch und Gottes Anspruch an dich, mit dem Gott dich verändern möchte. Das zweite, was wir sehen, ist, du musst die durchdringende Kraft der Sünde erkennen. Das wird jetzt diesmal ein bisschen praktischer. In den Versen 3 bis 35 und 39 bis 43 sehen wir das. Und wir fragen uns, ich habe das ja schon angesprochen, warum sind bestimmte Tiere für Israel verboten gewesen und andere wiederum nicht? Und was hat das uns heute noch zu bringen? Dürfen wir diese Tiere essen oder nicht? Und die meisten von uns wissen ja, wir können jede Art von Tieren essen. Aber was hat es uns dann heute noch zu sagen? Es gibt ja verschiedene Erklärungsansätze, manche mehr plausibel, manche weniger. Vielleicht essen manche von euch auch bestimmte Tiere einfach nicht, weil sie ihnen nicht schmecken oder denken eben, bestimmte Tiere sind weniger gesund als andere. Das ist vollkommen okay. Aber wenn wir uns diese ganzen Tiere anschauen, dann zeigt Gott uns hier etwas ganz, ganz Entscheidendes. Schaut gerne mit rein in die Verse 9 bis 12 zu Beginn. Da sieht man das vielleicht am deutlichsten. Und dann nochmal in die Verse 39 bis 43, die Verse 9 bis 12. Dieses dürft ihr essen von allem, was im Wasser ist. Alles, was Flossen und Schuppen hat im Wasser, in den Tieren, in den Meeren und Flüssen, das dürft ihr essen. Also jeden Fisch, der Flossen und Schuppen hat, darf man essen. Also eigentlich alles, was so ein Fisch eben ist. Alles, was keine Flossen und keine Schuppen hat in den Meeren und den Flüssen, von allem Gewimmel des Wassers, von jedem Lebewesen, das im Wasser ist, sie sollen euch etwas Abscheuliches sein. Also Fische ohne Flossen und Schuppen durfte Israel nicht essen. Ich kenne euch leider zu wenig, um zu wissen, ob irgendwer von euch Angler ist. Aber wenn es keiner ist, dann wird mich auch keiner hier korrigieren. Die einzigen Fische, die keine Schuppen und Flossen haben, sind normalerweise Krustentiere, die sich durch den Schlamm bewegen, und Aale und Welse, die ein bisschen aussehen wie Schlangen. Und wir sehen das. Und wir sehen hier etwas vorgezeichnet, was sich durch dieses ganze Kapitel zieht, was Gott damals seinem Volk gezeigt hat. Wenn ihr nochmal da reinschaut in die Verse 42 bis 43, dort sehen wir das nochmal, vielleicht sogar am deutlichsten. Alles, was auf dem Bauch kriecht, alles, was auf Vieren geht, bis zu allem Vierfüßigen, von allem kleinen Getier, das auf der Erde wimmelt, ihr sollt sie nicht essen. Denn etwas Abscheuliches sind sie. Alles, was auf den Bauch kriecht. Vielleicht läuft dir heute Morgen kein Schauder über den Rücken, wenn du das liest. Ist vollkommen in Ordnung. Vielleicht magst du auch Schlangen und alles mögliche andere, was so auf den Boden kriecht. Aber hier sehen wir etwas ganz deutlich, was Gott damals seinem Volk gezeigt hat. Die Bezeichnung alles, was auf den Bauch kriecht, taucht noch einmal in der Bibel auf. Genau ein anderes Mal bezeichnet Gott ein Tier als das, was auf den Bauch kriecht. Und diese Art von Tieren und alle, die an dieses Tier erinnert haben, waren für Israel verboten zu essen. Nicht, weil Gott etwas gegen Mäuse, gegen Wiesel, gegen Schlangen und Eidechsen hatte. Nicht, weil Gott irgendetwas verbieten wollte, was besonders lecker schmeckt oder was besonders giftig ist. Sondern weil Gott auf diese Tiere gezeigt hat, und seinem Volk damals gezeigt hat, das noch nicht die ganze Bibel hatte. Das erinnert euch daran, dass in dieser Welt etwas nicht in Ordnung ist. Dass in deinem Leben etwas nicht in Ordnung ist. In 1. Mose, Kapitel 3, gibt es ein Tier, zu dem Gott sagt, du sollst auf den Bauch kriechen. Das ist die Schlange. Das ist das einzige Mal, dass Gott ein Tier beschreibt und sagt, es ist das Tier, das auf den Bauch kriecht. Gott warnt sein Volk durch diesen Abschnitt hier die ganze Zeit hindurch. Das müssen wir vielleicht verstehen. Das ist auch ein bisschen das Prinzip, was wir hieran sehen können. Alle Tiere, die Israel nicht essen sollte, kamen immer wieder in Kontakt mit dem Boden, der verflucht war, weil die ersten Menschen sich gegen Gott aufgelehnt haben, weil wir uns gegen Gott aufgelehnt haben. Und alle anderen Tiere, die vielleicht nicht immer direkt in Kontakt mit dem Boden waren, sahen ein bisschen aus wie die Schlange, haben sich ein bisschen bewegt wie die Schlange. Wenn ihr zum Beispiel mit reinschaut, in die Verse 29 bis 31, lesen wir von Maulwürfen, von Springmäusen, von Eidechsen und von vier Eidechsen, von denen man nicht weiß, wie die heißen, und von Chamäleon. All diese Tiere haben Israel an die Schlange erinnert. Gott hat Israel diese Tiere gezeigt und gesagt, erinnert ihr euch noch daran? Erinnert ihr euch an Adam und Eva? die nicht nach meinem Willen leben wollten, die keinen heiligen Alltag für mich führen wollten, die nicht mir dienen wollten, sondern sich selbst. Diese Tiere erinnern euch daran, dass mit dieser Welt etwas ganz fundamental nicht mehr stimmt. Und wenn wir uns diese Tiergruppen dann angeschaut haben und auch Israel das damals getan hat, denken wir vielleicht häufig, war das dann so? Waren diese Tiere gefährlich? Waren sie es nicht? Ist das jetzt in echt so oder steht das so dafür? Israels Welt und eigentlich ja auch unsere Welt heute funktioniert nicht einfach so, ist das echt oder nicht echt, sondern Gott hat sein Volk dadurch, durch diese Tiere, darauf hingewiesen, wie wir das auch vorhin gebetet haben zu Beginn des Gottesdienstes, dass diese Tiere ganz greifbar etwas zeigen, was wir nicht immer greifen können, nämlich was Sünde ist. Wie Sünde in die Welt gekommen ist, wie Sünde in unserem Leben Gestalt gewinnt. Manchmal sichtbar, aber zuerst immer erst einmal unsichtbar in unserem Herzen. Die unsichtbare Realität der Sünde, des Todes, der als Konsequenz der Sünde in die Welt gekommen war, wurde sichtbar durch die Tiere, die Israel nicht essen durfte. Und spätestens hier wird es vielleicht für uns ein bisschen schwieriger. Was heißt das dann heutzutage? Was bedeutet das für mich? Sind die Tiere immer noch gefährlich? Darf man die nicht anfassen? Was heißt das? Es hilft uns vielleicht hier ganz praktisch, wie ich schon gesagt habe, über unser Herz nachzudenken. Dass wie ein Schwamm funktioniert. Dass ich vollsaugen möchte mit Sünde. Dass vielleicht auch manchmal der Ursprung von Sünde ist. In Israel war das so, dass Gott sein Volk warnen musste davor. Fasst diese Tiere nicht an, sie machen etwas mit euch. Sie erinnern euch daran, was mit euch passiert ist und was mit euch passieren kann. Und wir sehen das immer wieder an den Konsequenzen. In mehreren Versen sagt Gott zu seinem Volk, zum Beispiel in Vers 28, wer ihr Aas trägt, also diese Tiere anfasst, wer sie vorher schon berührt, wird unrein sein. Dann soll er sich waschen und er ist bis zum Abend unrein. Unrein sein. Hieß damals, man kann nicht mehr mit Gott leben. Es würde vielleicht heutzutage für dich heißen, vielleicht kennst du auch genau solche Momente in deinem Alltag, wo du auf einmal merkst, dass dein Gewissen dich anklagt. Wo du auf einmal merkst, ich lebe gerade ganz entschieden, ganz bewusst an Gottes Willen vorbei. Ich weiß, was Gott möchte. Aber auf einmal spüre ich, auf einmal weiß ich es ganz deutlich, Gott habe ich gerade ausgeklammert. Ich stelle gerade Gottes Anspruch über mein Leben ganz elementar in Frage. Für uns Christen heißt es heutzutage vielleicht nicht, dass wir bestimmte Tiere nicht essen. Aber es heißt für dich, vergiss nicht Gottes Anspruch auf dein Leben. Gottes Anspruch, der in seinem Zuspruch begründet ist. Dass Gott dich nicht aus Ägypten, sondern dass Gott dich aus Vergänglichkeit, aus deinem Tod, aus einem Leben ohne ihn herausgeführt hat, damit du für ihn leben kannst. Dass Gott dich befreit hat, um mit ihm zu leben, durch Jesus. Und dass wir unser Gewissen sensibilisieren müssen. Dass wir lernen müssen zu verstehen. Jeder von uns vielleicht in anderen Zusammenhängen, jeder von euch arbeitet vielleicht anders, irgendwo anders. Manche von euch haben Kinder, manche nicht. Dass wir lernen, in unserem Alltag, der ganz unterschiedlich aussieht, auf Gottes Stimme durch sein Wort zu hören, wo Gott vielleicht manchmal ganz praktisch in unseren Alltag hineinspricht, wo Gott uns korrigieren möchte, wo Gott uns warnen möchte. Und in Epheser, es lohnt sich hier nochmal, Epheser 4, 22 mit aufzuschlagen. Wo Paulus uns das durch einfach in ganz anschaulicher Weise vor Augen hält, was ein Leben oder ein Alltag ausmacht, in dem Gottes Gebote Priorität haben und ein Alltag, in dem Gottes Gebote keine Priorität haben, was der grundlegende Unterschied ist. Die Verse 22 bis 24. Was den früheren Lebenswandel angeht, habt ihr den alten Menschen abgelegt, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet. Dagegen werdet ihr erneuert in dem Geist eurer Gesinnung und ihr habt den neuen Menschen angezogen, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Ein heiliger Alltag. Das ist das, was Paulus hier auch meint mit Lebenswandel. Es meint tatsächlich die praktische Art und Weise, wie du dein Leben führst, nach Gottes Willen, nach Gottes Geboten, nach Gottes Herz oder nach deinen eigenen Wünschen und Gedanken, Überlegungen und Plänen. Paulus sagt uns, das ist gewissermaßen wie den einen Menschen auszuziehen und einen anderen Menschen anzuziehen. Und der Mensch, den er hier meint, dieser neue Mensch, hält uns hier Jesus vor Augen. Und er sagt uns immer wieder, und das macht es für uns vielleicht auch manchmal schwieriger, wenn wir solche Gebote im Alten Testament lesen. Was bedeutet das konkret? Er sagt uns, schaut euch Jesus an. Nicht einfach nur redet über Jesus, sagt ja, ich möchte ja leben wie Jesus, sondern er sagt euch, schaut euch Jesus an. Nicht diese Gebote, nicht die Verbote, nicht das, was erlaubt ist, was verboten war und damals ist entscheidend, sondern schaut euch Jesus an, der nach Gottes Willen lebte, der nach Gottes Herz gelebt hat. Lernt von Jesus, der sich nicht kaputt gemacht hat durch die vielen Dinge, die gegen Gottes Willen waren, die uns zerstören wollen, sondern der nach Gottes Willen lebte, der das Leben geführt hat, wie Gott sich den Menschen wirklich gedacht hat, wie Gott sich gedacht hat, dass sein Volk leben soll, wie Gott es sich gewünscht hat von Israel, wofür Gott diese Gebote gegeben hat, zu verstehen, was es heißt, mit Gott zu leben, mit dem Gott, der von sich selber sagt, ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Das bedeutet, keines dieser Tiere schadet uns in irgendeiner Weise. Es ist nicht für dich gefährlich, mal eine Schlange zu berühren, oder nicht, wenn du besonders mutig bist. Aber was Gott dir zeigen will, was Gott damals seinem Volk gezeigt hat, ist, Sünde durchdringt den ganzen Alltag seines Volkes. Diese kleinen Tiere, die immer wieder hineinkamen in das Lager von Gottes Volk, sie waren gewissermaßen Einfallstore dafür, dass Gottes Volk nicht mit Gott selbst lebte. Es ging nicht darum, was Gott seinem Volk geschenkt hat, was es haben konnte, was nicht, sondern es ging um Gott selbst. In der Mitte dieses Lagers, wo Israel lebte, war ein Platz, war ein Zelt, ein Ort, an dem Gott selbst gelebt, gethront hat, als der König von Israel, an dem Menschen Gott begegnen konnten, an dem ein Volk, das vorher ein kleines, unbedeutendes Sklavenvolk war, Gott begegnen konnte. Und so ist das gewissermaßen ja bis heute geblieben. Der Gott Israels ist in seiner Gemeinde. Der Gott Israels ist heute Morgen hier gegenwärtig. Und er sagt uns nicht, wenn du dieses und jenes tust, dann kannst du dich mir nicht mehr nähern. Das hat sich verändert. Ganz entscheidend. Durch Jesus. Durch Jesus kannst du dich Gott nähern. Aber Gott möchte nicht, dass du bleibst, wie du bist. Das hat Gott damals schon seinem Volk klar gemacht. Immer wieder kamen diese Tiere, von denen wir vielleicht dann auch in den Versen 29 bis 32 lesen. Die kamen bis in die Wohnungen, bis in die Zelte der Menschen. Und wenn sie etwas berührt haben, dann musste man erstmal für einen Tag aus seiner Wohnung raus und irgendwo in der Wüste sitzen. Nicht besonders schön, nicht besonders wohnlich. Und das war ein kleiner Vorgeschmack für das Volk, eine kleine tägliche Erinnerung, was es heißt, dass Sünde uns trennt von Gott. Vielleicht sehen bei uns heutzutage manchmal die Einfallstore ganz anders aus für Sünde. Wo Sünde in unser Leben eingreifen möchte. Wo Sünde uns klar machen möchte, eigentlich habe ich die Herrschaft über dein Leben. Eigentlich hat die Schlange die Herrschaft über dein Leben und nicht Gott. Das sieht bei uns heute anders aus. Das hat nichts mehr mit kleinen Tieren zu tun. Aber was wir damals schon sehen, ganz deutlich hier, wo Gott ist, hatte Sünde keinen Platz. Wo Gottes Volk auf Gottes Gebote hörte, war dafür kein Platz mehr. Und uns fällt das ja heutzutage vielleicht häufig manchmal ganz schwer in unserem Alltag. Israel ist das wahrscheinlich unglaublich schwer gefallen, diese Tiere aus dem Lager fernzuhalten. Wo man etwas zu essen gelagert hat, auf einmal sind Mäuse aufgetaucht, von denen wir in den Versen 29 bis 32 lesen. Wenn man vielleicht vor seine Tür gegangen ist, saß da auf einmal eine Schlange, über die man gestolpert ist. Und man musste für einen ganzen Tag die Gemeinschaft mit Gott und mit seinem Volk verlassen. Für uns heutzutage ist das vielleicht manchmal ganz anders. Vielleicht bist du besonders herausgefordert, an deiner Arbeitsstelle Gott treu nachzufolgen. Nicht, weil es da Schlangen gibt, nicht, weil es da Mäuse gibt, sondern weil du versucht bist, die Standards von Menschen, die Wünsche von Menschen, deine eigenen Wünsche, denen von Gott überzuordnen. Vielleicht bist du herausgefordert an deiner Arbeitsstelle, weil man von dir verlangt, Menschen zu belügen, ihnen Dinge zu verkaufen, die sie nicht brauchen, ihnen etwas als besser zu verkaufen, als es tatsächlich ist. Vielleicht willst du seit vielen Jahren sehr treu, sehr beständig sein und du kommst einfach nicht voran. Vielleicht wünschst du dir seit vielen Jahren für deinen Alltag, dass deine Kinder zum Glauben kommen, dass sie Gottes Gebote mehr wertschätzen. Und du fragst dich, gibt es hier nicht eine Abkürzung? Brauche ich wirklich Gottes Willen als absolute Priorität? Oder, und das sind unsere Schlangen, das sind unsere kleinen Tierchen, unsere Einfallstore, unsere Versuchungen. Gibt es hier nicht irgendeine Abkürzung für mich, wo ich die Standards von Gottes Wort ein bisschen herunterschrauben kann und irgendwo eine praktische Lösung finde, wie mein Alltag besser gelingt, einfacher wird? Gott warnt uns davor. Und er warnt uns nicht nur hier damit davor, sondern was wir ganz deutlich sehen ist, in Gottes Volk damals war es einfacher, Gott zu gehorchen, als wenn man alleine war. Vielleicht geht es dir manchmal dann genau so, dass wenn du in der Gemeinde bist, wenn du Zeit mit deiner Gemeinde verbringst, dass es für dich leichter ist, Gott zu gehorchen, Gottes Wort mehr zu lieben, Gottes Wort besser zu verstehen. Vielleicht bist du weniger versucht, Dinge zu denken, zu sagen, zu tun, die du nicht tun willst, von denen du weißt, sie entfernen dich von Gott. Und das war schon damals so. Und Gott benutzt hier in gewisser Weise schon damals und bis heute sein Volk, die Gemeinde, um uns in der Gemeinschaft mit sich zu halten. Wer außerhalb vom Lager war, konnte sich Gott nicht nähern, konnte sich nicht auf die Unterstützung anderer verlassen. Seine Sünde, die Berührung dieser Tiere, hat ihn rausgetrieben aus dem Lager. Und heutzutage gebraucht Gott seine Gemeinde noch viel schönerer, noch viel besonderer Weise, um uns in die Gemeinschaft mit sich selbst zu führen. In Hebräer 10 lesen wir davon, dass Gott sagt, lasst uns, also durch den Schreiber des Hebräerbriefs, lasst uns einander anreizen zu guten Werken. Er sagt uns, lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Kein einziges Mal wird im Neuen Testament davon gesprochen, dass ein einzelner Christ angesprochen wird und gesagt wird, schau, wie du alleine zurechtkommst, mit deinen Versuchungen, mit deinen Sünden, mit deinem Alltag. Gott gebraucht die Gemeinde aneinander und füreinander. Und Gott gebraucht damit auch dich. Vielleicht fällt dir diese Woche jemand hier in der Gemeinde ein, von dem du weißt, dass er seit vielen Jahren mit bestimmten Dingen kämpft, der herausgefordert ist. Gott möchte dich gebrauchen, dass er nicht rausgeht aus dem Lager, dass er nicht außerhalb der Gemeinde, der heilenden Gemeinschaft mit Gottes Volk versucht, sein Leben irgendwie in den Griff zu bekommen. Gott will dich gebrauchen, um ihn in die Gemeinschaft mit sich zu führen. Wir kommen zum dritten und letzten Punkt. Heiliger Alltag, wie geht das? Du brauchst dafür täglich die Quelle, wahre Reinheit. Das sehen wir in den Versen 36 bis 38 besonders deutlich. Wenn Menschen damals verunreinigt worden waren, dann gab es bestimmte Dinge, mit denen sie sich reinigen konnten. Wir lesen das häufiger, sie mussten ihre Kleidung waschen. Oder aber es gab auch Dinge, die gar nicht verunreinigt werden können. Wir lesen in den Versen 36 bis 38, Quelle und Zisterne, Wasserbehälter, sie werden rein sein. Wer das Aas darin berührt, von Tieren, die verunreinigen, wird unrein sein. Wenn etwas von ihrem Aas auf irgendwelche Saat fällt, die gesät wird, sie ist rein. Wenn Wasser auf den Samen getan wurde, es fällt von ihrem Aas etwas auf ihn, soll er euch unrein sein. Für Israel war das eine große Herausforderung. Wir müssen uns das vorstellen, sie haben in der Wüste gelebt, man hat dauernd Wasser gebraucht, wenn man Dinge reinigen wollte, wenn man sich selbst reinigen wollte. Das hieß auch nie, dass man irgendwie schmutzig war, sondern es hat sie aus der Gegenwart Gottes weggeführt, wenn sie verunreinigt waren. Und hier lesen wir auf einmal davon, gerade in Vers 36, Quellen und Zisternen, nämlich Wasserbehälter, oder das sind Wasserbehälter, werden rein sein. Quellen waren Orte in Israel, in Israels Umgebung, im Volk, die immer rein waren. Aus ihnen ist frisches, sauberes Wasser gesprudelt. Und in der Bibel, auch gerade hier sehen wir, Wasser war immer wieder für Israel ein Hinweis auf das Leben, das Gott geschenkt hat. Es war ein Träger von Leben, von Reinheit. Es stand nie in Verbindung mit dem Tod. Wir kennen das zum Beispiel in Israels Geschichte an der Flut und dem Schilfmeer. Gott hat Wasser gebraucht, um den einen Leben zu schenken und die anderen, die nicht zu Gottes Volk gehören wollten, mussten mit den todbringenden Konsequenzen von Wasser leben. Und Gott benutzt dann auch im Neuen Testament dafür das Bild der Taufe. Petrus sagt uns, sie ist der Ausdruck eines reinen Gewissens vor Gott. Die Taufe wäscht dich nicht rein von Schuld. Sie macht dich nicht sauber. Sie macht dich nicht besser. Aber sie erinnert dich an das, was Gott durch Jesus für dich getan hat. Wie Gott Menschen rein macht von Schuld. Und damit kommen wir auch vielleicht hier von dieser einen Quelle der Reinheit zu der deutlichsten, zu der sichtbarsten Quelle von Reinheit. Für Israel war das immer wieder dieser Gang zu Quellen, zu Brunnen, zu frischem Wasser, mit denen sich das Volk reinigen konnte. Und wir alle kennen eine Quelle der Reinheit, die uns in ganz besonderer Weise bis heute zeigt, die die wahre und letzte Quelle von Reinheit ist, die Gott gezeigt hat. Und das ist Jesus selbst. Als Gott selbst Mensch wurde, hat Gott sich entschieden, in dieser Welt eine Quelle von Reinheit zu werden, für die, die zu dieser Quelle kommen wollen. Im Leben von Jesus sehen wir immer wieder, dass Menschen zu Jesus kamen, die unrein waren. Menschen, die mit ihrer Sünde zu kämpfen hatten. Menschen, die ihrer Sünde dauernd nachgegeben haben. Wir lesen vielleicht manchmal von Zöllnern, von Prostituierten und denken wir, es war ja schön, dass Jesus die angenommen hat. Da bin ich sehr froh für die. Aber sie weisen uns darauf hin, diese Menschen, damals wie heute, dass es für Jesus keinen Unterschied gibt. Alle Menschen, die zu Jesus gekommen sind, waren in irgendeiner Weise in Gottes Augen nicht qualifiziert für das Leben mit ihm. Sie waren ausgeschlossen vom Leben mit Gott. Im Großen und Ganzen alle Menschen. Und in Details manche mehr, manche weniger damals. Und dann sehen wir im Neuen Testament immer wieder, Jesus berührt diese Menschen. Jesus ist mit diesen Menschen. Er tut das, was Israel nicht hätte tun dürfen nach diesen Geboten. Es war ihnen verboten, mit unreinen Menschen zu essen, mit anderen Völkern zu essen. Nicht mit jemandem zu essen, war ein Ausdruck davon, nach Gottes Willen zu leben. Mit jemandem wie Rosaria Butterfield, die ich vorhin erwähnt habe, nicht zu essen, wäre für Israel ein Ausdruck von Reinheit gewesen, nach Gottes Willen zu leben. Und auf einmal sehen wir, als Gott selbst Mensch wurde, in Jesus, wie Gott selbst etwas ganz Neues anfängt, wie Gott selbst mit den Unreinen anfängt zu essen, wie Gott selbst anfängt, die Unreinen zu berühren, wie Gott selbst die Unreinen rein macht. Ein Beispiel ist Matthäus 9, die Verse 18 bis 26, vielleicht nur ein kurzer Ausschnitt daraus. Wir lesen von einem Mann, der zu Jesus kommt. Und von einer Frau, die zu Jesus kommen wollte und sich nicht traute. Während Jesus zu ihnen redete, kam ein Vorsteher der Synagoge herein, warf sich vor Jesus nieder und sprach, meine Tochter ist eben jetzt verschieden. Komm, lege deine Hände auf sie, so wird sie leben. Israel durfte keine Toten anfassen. Wer Tote angefasst hat, hat sich unrein gemacht. Und hier kommt jemand zu Jesus und sagt, fass für mich einen toten Menschen an, dann wird er leben. Und Jesus stand auf, folgte ihm und seine Jünger gingen mit ihm. Und siehe, eine Frau, die 12 Jahre blutflüssig war, trat von hinten an Jesus heran, rührte die Quaste seines Gewandes an. Denn sie sprach bei sich selbst, wenn ich nur sein Gewand anrühre, so werde ich geheilt werden. Jesus aber wandte sich um. Als er sie sah, sprach er, sei guten Mutes, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Und die Frau war geheilt von jener Stunde an. Und Jesus ging in das Haus des Vorstehers und die Pfeifer und die aufgeregte Volksmenge sah er und sprach, geht fort, denn das Mädchen ist nicht gestorben, sondern es schläft. Und sie lachten ihn aus. Als aber die Volksmenge hinausgetrieben war, ging er hinein ergriff sie bei der Hand und das Mädchen stand auf und die Kunde ging hiervon hinaus in jene ganze Gegend. Jesus zeigt uns ganz deutlich, es gibt eine Quelle der Reinheit, die geradezu hineinsprudelt in das Leben von Menschen. Ich kenne viele von euch nicht gut genug. Ich weiß nicht persönlich, womit du zu kämpfen hast, wo du immer wieder merkst, vielleicht wie damals Israel, dass dich Dinge wegtreiben wollen, wegziehen wollen aus dem Leben mit dem Gott Israels. Jesus zeigt uns hier, komm zu dieser Quelle der Reinheit. Wenn du einen heiligen Alltag führen möchtest, wenn du täglich dich fragst, wie kann ich heute mit Gott leben? Gott sagt uns, komm zu Jesus. Lass dich von Jesus korrigieren. Lass von Jesus in dein Leben hineinsprechen. Lass dich von Jesus, wie dieses Mädchen, wie diese Frau, gewissermaßen anfassen. Frag Jesus, wie kann ich dir heute nachfolgen? Ich brauche deine Kraft. Ich brauche deine Hilfe. Jesus hat damals den engsten und den persönlichsten Kontakt zu Nicht-Israeliten, zu Prostituierten, zu Zöllnern, zu Menschen gehabt, die nicht mit Gott leben konnten. Jesus hat kein einziges Mal dadurch das Gesetz Gottes gebrochen. Er hat es erfüllt, weil er ihnen gezeigt hat, wie sie mit Gott leben können. Und in gewisser Weise kämpft ja jeder von uns genau damit. Hier in der Gemeinde musst du dich nur einmal umschauen. Vielleicht nicht jetzt gleich, aber das kannst du auch nachher machen. Du kannst dich ganz dezent, ganz vorsichtig umschauen. Jedes Gesicht, in das du sehen wirst, ist ein Mensch, der durch Gottes Gebote eigentlich ausgeschlossen wird vom Leben mit Gott. Ist ein Mensch, der nach Gottes Willen eigentlich nicht mit ihm leben könnte, der damit ringt. Jeden Tag, der immer noch vielleicht Dinge tut, die ihn ausschließen vom Leben mit Gott. Der vielleicht heutzutage keine Schlangen, keine Fische ohne Flossen und so ähnliche Tiere berührt, aber der Dinge tut, die ihn vom Leben mit Gott ausschließen. Gott hat damals sein Volk, Gott hat bis heute sein Volk gebraucht, um Menschen zu ihm zu führen. Durch das ganze Neue Testament, durch die Evangelien lesen wir es immer wieder, dass Menschen andere Menschen zu Jesus geführt haben, zur Quelle der Reinheit. Dieser Vater hat seine Tochter zu Jesus gebracht. Er hat sogar Jesus zu ihr gebracht, weil sie nicht mehr gehen konnte, weil sie tot auf dem Bett lag. Wenn du dich nachher umschaust in dieser Gemeinde, wer in dieser Gemeinde braucht diese Woche, wer braucht vielleicht heute, wer braucht vielleicht über die nächsten Monate immer wieder diese Quelle der Reinheit? Nicht Gottes Anspruch, nicht nur Gottes Anspruch, der ihn ausschließt vom Leben mit Gott, sondern den Zuspruch Gottes. Jesus ist eine Quelle der Reinheit. Hör auf, der Schlange zu gehorchen. Komm zu Jesus. Lass dich von mir zu Jesus bringen. Und wenn du selbst damit ringst, wenn du vielleicht auch gar nicht weißt, wo fange ich denn eigentlich an? Jeden Tag neu mache ich Dinge, die ich nicht tun will. Jeden Tag fasse ich vielleicht nicht Dinge an, die ich nicht anfassen sollte. Aber ich denke, ich mache, ich sage Dinge. Ich verletze Gottes Geschöpfe. Ich tue Dinge, die mich aus der Gemeinschaft mit Gott führen. Hier ist die Quelle der Reinheit. Und frag vielleicht jemanden anderen, kannst du mir helfen? Ich schaffe es nicht alleine. Gottes Volk war zu keiner Zeit alleine. Es bestand nicht aus Einzelpersonen, die nur für sich selbst herumstanden. Gott hat andere Menschen gebraucht, um sie zu Jesus zu führen. Gott hat andere Menschen damals gebraucht in Gottes Volk, um ihnen zu helfen, wieder in Gemeinschaft mit Gott zu leben. Das Wichtigste ist, du musst dich nicht sorgen, dass du dich dauerhaft verunreinigen kannst. Das Neue Testament warnt uns auch weiter vor den zerstörerischen Folgen, vor der schrecklichen Kraft, die Sünde hat. Aber im Unterschied zum Leben damals hat die Sünde keine Macht mehr über die, die an Jesus glauben. Wenn du einmal zu dieser Quelle gekommen bist und immer wieder kommst, musst du keine Angst haben, dass du dauerhaft außerhalb des Lagers, außerhalb der Gemeinde, außerhalb des Lebens mit Gott leben musst. Jesus ist eine Quelle der Reinheit, die nur sprudelt, die niemals versiegen wird und die in deinen Alltag, in deine persönlichen Herausforderungen und Kämpfe hineinsprudeln möchte. Und wenn wir das vielleicht auch gerade im Blick auf die Geschichte von Rosaria Butterfield sehen, Dann merken wir, sie durfte Menschen aus Gottes Volk kennenlernen, die wussten und die sich gefreut haben, dass Gott einen Anspruch auf ihr Leben hat und die für ihn leben wollten, die sich über Gottes Anspruch und vorher schon seinen Zuspruch freuten. Ihre Freunde haben sie niemals angeklagt, sondern sie haben ihr die zerstörerische Kraft von Sünde gezeigt. Was Sünde mit dir, was Sünde mit mir, was Sünde mit Rosaria Butterfield gemacht hat. Und das Wichtigste und Entscheidendste, damals wie heute, ist, dass Menschen sich zu dieser Quelle der Reinheit führen lassen und dass wir einander immer wieder neu zu dieser Quelle führen. Lass uns noch einmal miteinander beten. Wir danken dir, Vater im Himmel, dass wir dein Wort haben dürfen, dass dein Wort, dass deine Gebote nicht einfach nur willkürliche Regeln sind, sondern dass sie uns vor allem den zeigen, der diese Gebote in weitaus größerer Weise erfüllt hat, als wir es jemals durch blinden Gehorsam hätten tun können. Wir danken dir für diese Quelle der Reinheit, für deinen Sohn Jesus, der Menschen reinwäscht, damit sie mit dir leben können. Wir bitten dich ganz konkret, nicht nur für diesen Tag, nicht nur für diese neue Woche, die begonnen hat. Wir bitten dich wirklich, hilf uns fortlaufend, auf deine Gebote zu hören, deinen Willen dahinter zu erkennen, zu sehen, dass du uns nichts wegnimmst, sondern dass du uns befreit hast zu einem Leben in der Nachfolge deines Sohnes. Hilf uns in dieser Woche, jedem Einzelnen von uns, im Gehorsam und der Liebe dir gegenüber, Salz und Licht zu sein für diese Welt, die deine Gebote ablehnt und dich nicht kennt, die dich umso dringender braucht. Amen.